Heute ist der 9. Oktober nach christlichem Kalender, jährt sich heute der Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019 an Yom Kippur zum 4. Mal. Und ich spreche mit Marina Czerniewski, Leiterin des Kompetenzzentrums und Mitherausgeberin des Buches Nach Halle, das aus dem Zeitschriftenprojekt Jalta heraus entstanden ist. Und ja, wir haben gerade quasi schon in einem kurzen Vorgespräch darüber gesprochen, wie schwer oder vielleicht auch unmöglich es ist, gerade nicht zu denken an die extremen antisemitischen Angriffe der Hamas gegenüber Israel, gegenüber Israelis. Aber ich denke, auch in den letzten Wochen und Monaten gibt es viele andere Ereignisse, Momente, die für mich heute hereinspielen in die Frage, was heißt eigentlich der heutige Tag als Tag des Gedenkens, vor allem an die Getöteten, an die Betroffenen dieses Anschlags. Frau Czerniewski, vielleicht an Sie diese Frage, was treibt Sie dazu aktuell um?
Vielen Dank für diese Einladung. Wir haben diesen Termin vor dem Ausbruch der enthemmten Gewalt in Israel vereinbart und in der Tat fällt es mir schwer, die Verbindung zu Israel und zu dieser Gewalt nicht herzustellen, wenn wir über das Gedenken an den Anschlag in Halle denken. Beides ist aber wichtig, auch heute, gerade heute, ist es auch wichtig, dass das Gedenken an den Terroranschlag auf die Synagoge und vor allem auch auf Kids Imbiss und die Ermordung von zwei unschuldigen Menschen, dass wir das nicht in den Hintergrund schieben und beides einfach nebeneinander stellen können. Das ist mir wichtig zu sagen. Wenn wir aus jüdischer Sicht an den Anschlag in Halle denken, aus der Perspektive von Jüdinnen und Juden, die vor Ort waren, ich kann natürlich nicht stellvertretend für sie sprechen, aber auch bezogen auf die ganz allgemeine Perspektive, auf das Befinden von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland, dann ist dieser Anschlag eine Zäsur für die jüdische Gemeinschaft hierzulande, eine tiefe Zäsur, weil der Anschlag auch zeigt, wie verwundbar Menschen letztendlich sind. Das wissen wir, aber wir erfahren das und lassen das auch emotional zu, wenn das tatsächlich geschieht, wenn der Albtraum wahr wird und die Gewalt eines solchen Ausmaßes sich gezielt gegen Menschen richtet. Und der Anschlag in Halle steht für diese Zäsur, für diesen Einschnitt buchstäblich und beschäftigt Menschen auch 4 Jahre nach dem Geschehen immer noch sehr stark. Und grundsätzlich ist das immer so, leider. Selbst wenn die Bedrohung, die tatsächliche Bedrohung vorbei ist, bleiben die Wunden, bleiben die Spuren, sie sind tiefgelegt. Menschen bangen vielleicht nicht mehr um ihr Leben wie in dem Moment, aber für die Angehörigen verjährt dieser Anschlag nicht. Und auch für diejenigen, die diesen Anschlag erlebt haben, ist die Verjährung nicht möglich. Auch wenn die Narben verblasen, sie bleiben trotzdem integriert in eine jede Lebensbiografie, weil diese Gewalt extrem traumatische Folgen hinterlassen kann, was nicht heißt, dass alle Menschen Trauma erleiden müssen. Aber grundsätzlich ist das für die anderen sehr, sehr bedeutend, nicht zu vergessen, dass das Gedenken kein abstrakter Begriff ist und dass die Erinnerung einfach all jenen zeigen kann, wenn sie solidarisch ist, all jenen zeigen kann, dass sie nicht alleine sind. Und auch wenn es banal klingt, ist dieses Zeichen der Solidarität einfach eine enorm große Ressource, aus der die Betroffenen und ihre Angehörigen Kraft schöpfen können. Und Erinnerung heißt nicht an einem Tag im Jahr sich zu erheben und umzuschauen, sondern das Gedenken muss eigentlich uns komplett haben, dass dieser Anschlag eine Spur im Kopf und im Gedächtnis bleibt und dass Menschen nicht indifferent an diesem Anschlag vorbeigehen. Die Zeichen, Anzeichen der rechten Ideologie sind ja nicht mehr oder waren es auch nie abstrakt, sondern sehr konkret. Und auch das ist ein Grund, warum wir uns mit den Folgen, mit diesem Anschlag, aber auch mit den Folgen des Anschlags befassen müssen.
Wenn ich die letzten Wochen und Monate rekapituliere, dann muss ich sagen, fällt es mir tatsächlich auch enorm schwer zu sagen, als gesellschaftliche Aufgabe heißt, Gedenken in einem weiteren Kontext auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, mit dem Rassismus, mit der Frauenfeindlichkeit, die unsere Gesellschaft strukturiert. Also wenn man jetzt mal so größere Schlagzeilendebatten der letzten Wochen und Monate für Deutschland herausgreift, dann sind es zum Beispiel die um Hubert Aiwanger, aber auch die enorm rassistisch geführte sogenannte Asyldebatte der letzten Wochen fällt mir da ein, als ja aktuelle zeitliche Kontexte, aus denen heraus wir jetzt sagen sollen, wir beschäftigen uns ernsthaft mit diesem Anschlag, mit seinen Folgen, aber eben auch mit seinen Ursachen in einer Gesellschaft, die, glaube ich, in den letzten Wochen nochmal anhand einiger quasi Bilderbuchbeispiele gezeigt hat, wie desolat problematisch die Situation eigentlich aussieht. Das als meine Beobachtung, inwiefern können Sie da mitgehen oder was sind Ihre Gedanken dazu?
Sie haben das gesagt, Antisemitismus, Rassismus, Misogynie, diese Gewaltformen und Gewaltverhältnisse strukturieren unsere Gesellschaft tatsächlich so, dass es uns oft einfach unmöglich erscheint, bestimmte Haltungen nicht zu reproduzieren. Für viele Menschen, die zuhören werden, wird dieser Begriff strukturieren abstrakt bleiben, weil was heißt das? Es sind doch Einzelfälle. Und es sind eben keine Einzelfälle, weil die Fälle sich aufeinanderschichten, in einer langen historischen Tradition stehen, immer wieder passiert sind und auch passieren werden. Rassistische Gesinnung, antisemitische Position, Überzeugung, Ressentiments, Haltung gegenüber anderen Gruppen in unserer Gesellschaft, migrantisierten Gruppen. Sie sind sehr real und sie sind in der Mitte sozusagen unseres Lebens, unserer Gesellschaft, sodass solche Positionen auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Organisation auftreten können. Und deswegen ist diese Strukturiertheit überhaupt nicht abstrakt. Quasi muss man sich vorstellen, dass dieses Wissen, sogenanntes Wissen, einfach rumliegt. Und auf dieses Wissen wird immer wieder zurückgegriffen, so wie auf antisemitische Parolen, auf antisemitische Ideen und Mythen zurückgegriffen wird, auf Demonstrationen während der Pandemie. Oder wenn jetzt auch die Ereignisse in Israel gedeutet werden, wird auf antisemitische Positionen zurückgegriffen. Wir hören die Tendenzen der Verharmlosung der zivilen Opfer in Israel. Wir sehen die Problematik in der Herstellung von Kausalitäten. Die Gewalt gegen die Israelis wird fast schon durch Eigenschaften eines Landes, als wäre dieses Land ein Mensch, erklärt. Antisemitische Verknüpfungen finden statt. Ja, also in einer jeden Krise gibt es das Aufkommen antisemitischer Mythen, antisemitischer Ressentiments und das zeigt einfach, wie virulent und strukturell dieses Wissen ist, dass darauf immer wieder aufs Neue zurückgegriffen werden kann. Und das ist die Besonderheit von Antisemitismus auch, dass die Weltbilder, die geschlossenen, aber auch die diffusen antisemitischen Weltbilder so flexibel sind und anpassungsfähig und wandlungsfähig.
Das vielleicht nochmal zurückgeführt auf den heutigen Tag, den 9. Oktober als vierten Jahrestag des Anschlags in Halle. Ja, was spielt das für Sie, für den heutigen Tag, für eine Rolle?
Wir sind am Samstag mit dem Krieg in Israel aufgewacht. Ungeachtet dessen, wie Menschen davor, dann jetzt und vielleicht auch danach zu diesem Konflikt, sehr komplexen, auch geopolitischen Konflikt, stehen, gestanden sind oder stehen werden, ist die entfesselte, enthemmte Gewalt gegen die Zivilistinnen im Land, im Staat Israel, durch nichts, absolut durch nichts zu entschuldigen. Und die Rechtfertigung der Morde, der Misshandlung, Entführung von Kindern, von Frauen ist ein Akt terroristischer Gewalt und muss auch so eingeordnet werden. Selbstverständlich befassen wir uns und beschäftigen wir uns auch mit der Frage, was das alles bringt und wie sich diese Gewalt dort auf das Leben der jüdischen Community hier auswirken wird. Das sind auch Fragen, die uns nicht nur abstrakt beschäftigen, sondern wir wissen aus eigener Erfahrung, dass die Unruhen dort zu Verschärfung der Lage hier führen können. Und das muss keineswegs nur von den Communities kommen, die immer wieder des Antisemitismus hierzulande beschuldigt werden, sondern das kommt von der hiesigen Gesellschaft, alleine schon auch die Ignoranz, häufig natürlich nicht immer, gegenüber jüdischen Erfahrungen und Perspektiven auf diese Gewalt zeugt davon, dass es doch schwierig sein wird, diese unterschiedlichen Welten miteinander zu vereinen. Der 9. Oktober muss aber auch weiterhin für das Gedenken an den Anschlag stehen, auch wenn dieses Gedenken sich jetzt mit den dramatischen Ereignissen in Israel verbindet, zumindest assoziativ verbindet. Der Anschlag erinnert an den Ausdruck extremster Gewalt. Gezielter Versuch, Betende in einer Synagoge zu ermorden, gezieltes Ermorden von zwei Menschen. Wir sprechen hier von existenzieller Gewalt, von extremer Gewalt. Und wir gewöhnen uns daran. So viele Opfer hat der Rassismus in diesem Land gefordert. Ich glaube, das ist etwas, was sich im Gedächtnis der hiesigen Mehrheitsgesellschaft noch nicht eingelassen hat. Dieses Denken an die sehr konkreten Bedrohungen für so viele Menschen hier und jetzt, für Minderheiten, für Jüdinnen und Juden. Ich glaube, das ist auch gestern das gewesen, was sehr viele junge Menschen beschäftigt hat. Wir hatten gestern ein Gruppengespräch ausgerufen. Daran haben mehrere Dutzende junge Menschen teilgenommen. Das, was sie beschäftigt hat, war die Einordnung der extremen Gewalt in Israel, aber auch der Anschlag in Halle und unter anderem auch die Auslassung jüdischer Stimmen bei der Vorbereitung auf die Anschläge in anderen Bundesländern beispielsweise. Darüber haben einige gesprochen, wie das zu vereinbaren ist und viele. Und das ist keine neue Erfahrung, haben darüber erzählt, wie wenig Empathie, wie wenig Identifikation und Unterstützung, Teilnahme, Anteilnahme in ihre Richtung kommt. Und ich glaube, das ist das, was uns im sozialen Raum bewegt und beschäftigt, die Solidarität und das Bilden von Koalitionen, aber einfach auch die menschliche Nähe, die Empathie, die im Kontext von Israel einfach häufig ausbleibt.
Solidarität und Allianzen, um diese Stichworte mal aufzugreifen, sind auch ein Aspekt, den Sie zum Teil Ihres Buches gemacht haben, dieses Sammelbandes nach Halle, der Anfang dieses Jahres im Neophiles Verlag erschienen ist. Und wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, ja, dass auch die Angriffe auf israelische ZivilistInnen quasi zu diesem Nachhalle, das sie als Titel gewählt haben, jetzt dazugehören, schmerzlich dazugehören. Ich würde Sie gern nach diesem Titel fragen, der ja auch verschiedene Bedeutungen hat. Also der Nachhall steckt darin, aber es gibt eben auch diese Bestimmung des Anschlags in Halle als Zäsur und es gibt dann damit ein Davor und Danach. Weshalb haben Sie diesen Titel gewählt für Ihre Publikation?
In der Tat haben wir verschiedene Möglichkeiten diskutiert in der Redaktion. Die Redaktion besteht aus Micha Brumlik, Max Scholleck, Hanna Pissmann, Anna Shapiro und Lea Wohl von Haselberg. Wir haben aber relativ schnell uns auf diesen Titel geeinigt, weil Nachhalle nicht das andeutet, was vielleicht viele verstehen würden, dass es etwas gibt, was nach einem Ereignis kommt, hermetisch abgeschlossen oder getrennt, abgegrenzt von dem Ereignis selbst, sondern Nachhalle heißt, das Ereignis ist inbegriffen. Die Zäsur ist inbegriffen, sie wird mitgedacht und es gibt ein Leben danach und in diesem Leben danach spiegelt sich die Brisanz, spiegeln sich die Folgen dieses Ereignisses wieder und sie tragen sich auch weiter. So wie wir sagen, eine postnationalsozialistische Gesellschaft heißt ja, dass das eine Gesellschaft ist, in der wir leben, die in der Kontinuität, aber auch im Schatten der Vergangenheit steht und dass die Vergangenheit eine gegenwärtige Bedeutung entfaltet, dass sie nicht als vergangen und abgeschlossen gelten kann. Und so kann Halle als Inbegriff des Anschlages weder heute noch an einem anderen Tag im Jahr als abgeschlossen oder vergangen betrachtet werden, sondern es muss zusammengedacht sein. Nachhalle heißt, dass dieser Anschlag nicht vergeht und dass es Folgewirkung gibt, die es zu beachten gilt, dass wir alle daran beteiligt sind und sein müssen, dass wir damit verstrickt sind, dass das Gedenken auf uns zurückgeht und dass wir diese Verantwortung tragen. Und wir wollten das Buch nicht direkt auf den Anschlag beziehen, auf die Rekonstruktion der Ereignisse beispielsweise. Das war überhaupt nicht unser Anliegen, auch aus Gründen des Respekts einfach gegenüber den vielen verschiedenen Überlebenden. Wir wollten ein Buch kreieren, eben als neues Format in der Zeitschrift Jalta, das zum ersten Mal jetzt ein Buch erscheint, das die Ursachen, Kontinuitäten der Gewalt in Deutschland, der rechtsextremen, rechten Gewalt in Deutschland nachspürt und diesen Anschlag in die Kontinuität dieser Gewaltgeschichte reiht. Und deswegen hat das Buch auch verschiedene Beiträge von Menschen, die nicht vor Ort waren, beispielsweise der Text von Romina Wiegemann, der über die Folgen des Anschlags von Halle aus der Perspektive jüdischer Familien beleuchtet. Ein Beitrag, der heute, jetzt sehr, sehr aktuell ist, weil viele Familien hierzulande jetzt mit dem Thema der erneuter Gewalt konfrontiert sind und sich fragen, wie sie die Kinder informieren, wie sie mit diesem tiefen Trauma umgehen. Oder der Beitrag Große Zahlen Erfolgsgeschichten und was man anders erzählen könnte, die Bilanz aus dem Fest- und Gedenkjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, um darauf hinzuweisen, dass es nicht nur diese Errungenschaften und Erfolgsgeschichten gibt, sondern dass es auch vieles gibt, was noch reflektiert sein müsste, dass Antisemitismus auch Teil dieser sogenannten Erfolgsgeschichte ist und dass es etwas gibt, was die anderen machen können. Es gibt einen Beitrag zum Thema Kontinuitäten von Rechtsextremismus von Heike Kleffner, die den Anschlag, aber auch viele andere Anschläge einordnet. Und auch Beiträge zum Thema Solidarität mit den Betroffenen aus Halle, direkt aus lokalen Bündnissen. Es gibt einen sehr wichtigen Beitrag von Demok, der versucht zu dokumentieren. Sie haben den Prozess begleitet und über die Notwendigkeit und Herausforderung zivilgesellschaftlicher Prozessbeobachtung geschrieben. Und selbstverständlich auch gibt das Buch Einblicke in die Initiativen von Überlebenden wie das Festival of Resilience, das seit 4 Jahren stattfindet. Also wie Sie merken, versammelt das Buch unterschiedliche Beiträge von Menschen, die es versuchen, eine analytische Kategorie, eine analytische Ebene zu schaffen und diesen Anschlag analytisch und praktisch einzuordnen.
Sie sind nicht nur Mitherausgeberin dieses Buches nach Halle, sondern Sie sind auch Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und in dieser Rolle haben wir vor ungefähr 3 Jahren, 2020, als gerade der Prozess gegen den Täter des Anschlags lief, schon mal ein Interview geführt. Und dort ging es auch um Beratungsstrukturen beziehungsweise auch allgemein Unterstützungsstrukturen für Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt, also in dem Bundesland, in dem auch Halle liegt. Und damals waren solche Strukturen vor allem im Aufbau und in Planung. Und ich würde Sie jetzt gerne fragen, was ist der aktuelle Stand? Also wie arbeitet OFEC, die Beratungsstelle, bei Vorfällen, bei antisemitischen Vorfällen mittlerweile hier in der Region, aber auch RIAS als Beratungsstruktur? Was sind Ihre Schwerpunkte und was haben sich vielleicht dadurch auch für Bedarfe und für Situationen ergeben, die Sie mitteilen können über die Situation der jüdischen Menschen in Sachsen-Anhalt?
Genau, ich muss hier an dieser Stelle kurz einordnen. Es gibt tatsächlich 2 Institutionen, die miteinander in einer engen Verwobenheit sind und eng miteinander kooperieren. Aber der Verein OFEC e.V., die Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung, ist eine Institution für sich, der ich auch vorstehe. Deswegen kommt es zu Irritationen vielleicht. Das Kompetenzzentrum arbeitet nicht lokal in Sachsen-Anhalt, sondern die Beratungsstelle OFEC hat seit 3 Jahren eine Beratungsstelle, sozusagen mit regionalen Angeboten. Und es gibt in Trägerschaft von OFEC e.V. auch die Meldestelle RIAS Sachsen-Anhalt, die seit 2 Jahren aktiv ist, auch ebenfalls in der Trägerschaft, fast 2 Jahren Trägerschaft von OFEC. Und RIAS Sachsen-Anhalt ist keine Beratungsstelle, sondern eine Meldestelle. Das ist vielleicht wichtig, einfach um zu unterscheiden zwischen 2 Stellen und 2 Angeboten. Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit lokalen Strukturen, die eine lange Geschichte haben und sehr viel im Land tun, gerade auch nach dem Anschlag sind solche Kooperationen und Koalitionen von großer Bedeutung. Die Beratungsstelle OFEC als Verein entstand 2017 vor dem Hintergrund der Bedarfe an spezialisierter Beratung, Fachberatung, Betroffenenberatung bei Antisemitismus ganz explizit. Das resultiert vor allem aus Lehrstellen, die es viele Jahre gab, Jahrzehnte gab, beispielsweise die Lehrstelle der jüdischen Perspektiven, die nicht zwingend in Forschung, Bildung, Beratung, Politik im Zentrum standen. Die Vorstellung, dass Jüdinnen und Juden als Teil dieser Gesellschaft, als Teilhabende an dieser Gesellschaft auch von Antisemitismus betroffen sein können, war dürftig und löchrig. Bis heute ist das eine Vorstellung, die wahrscheinlich auch von dem Hintergrund der Geschichte nicht gern unterstützt wird. Antisemitismus wurde viele Jahrzehnte nicht als Gewaltverhältnis begriffen, sondern eher abstrakt verhandelt. Und dementsprechend gab es vielleicht nicht ausreichend Strukturen, die den Zugang zu jüdischen Communities erschlossen haben. Und es gab einfach Bedarfe an community-basierten Angeboten. Und die Beratungsstelle OFEC füllt diese Lücken eigentlich bundesweit, aber insbesondere an regionalen Standorten in Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Sachsen und eben Sachsen-Anhalt in Halle. Sitzen wir zu viert, die Meldestelle und Beratungsstelle OFEC arbeiten eng miteinander zusammen. Die Meldestelle dokumentiert antisemitische Vorfälle und baut ein Meldenetzwerk auf und die Beratungsstelle reagiert auf antisemitische Vorkommnisse, Situationen, die an sie herangetragen werden. Die Ratsuchenden können sich Beratung einholen in vier Sprachen. Wir versuchen mit der ersten Rechtsberatung, psychologischen Beratung, aber auch Opferberatung in sehr konkreten Situationen, sehr pragmatisch und sehr konkret die Bewältigung von materiellen und immateriellen Folgen zu ermöglichen. Natürlich müssen wir auch da Hürden überwinden. Gerade in der jüdischen Community ist das nicht üblich, dass Menschen proaktiv sich an die Beratungsstellen wenden, wobei ich auch an dieser Stelle sagen muss, dass die jüdischen Gemeinden und Institutionen, aber auch Menschen außerhalb dieser Gemeinden nicht zwingend die Bereitschaft haben, sich an Dritte zu wenden bei der Verarbeitung antisemitischer Vorkommnisse. Die gehören nämlich zum Grundrauschen dazu und sind Teil des Alltags. Und in der Tat mussten wir auch in den ersten Jahren unseres Bestehens diese sehr, sehr hohe Schwelle senken durch Vertrauensarbeit. Und wir sind immer noch Lernende, weil das etwas ist, was sehr, sehr viel Zeit braucht, das Vertrauen zu etablieren, dass Menschen wissen, dass es diese Strukturen gibt und dass sie diese Strukturen bei Bedarf aufsuchen können. Auch deshalb müssen wir viele Angebote kreieren, die dieses Vertrauen stiften. Beispielsweise jetzt hat OFEC am Wochenende bundesweit eine Hotline eröffnet, auf Hebräisch, die ist jeden Tag geschaltet, eine seelsorgerische Hotline, ein offenes Angebot, niedrigschwellig. Wir haben das Angebot der psychologischen Beratung jetzt wieder aktiviert. All das ist selbstverständlich kostenfrei. Wir wissen, dass es zu Vorfällen kommen kann, dass die Bedrohung hierzulande sich verschärfen kann. Auch dementsprechend ist unser Team bundesweit, aber auch in Sachsen-Anhalt in Alarmbereitschaft. Wir werden die Tage auch andere Beratungsstellen im Land proaktiv ansprechen, werden wahrscheinlich auch gemeinsam versuchen, Angebote so weit in die Gemeinden, in die Institutionen hineinzutragen, damit sie auch angenommen werden. Im Moment, heute sind wir auch damit beschäftigt, eine weitere Hotline auf Russisch einzurichten, sodass wir vielleicht auch die sprachlichen Barrieren etwas senken können. Soweit vielleicht dazu. Die Arbeit in Sachsen-Anhalt ist reichhaltig, sowohl im Bereich der Zivilgesellschaft als auch in der Kooperation mit staatlichen Stellen. Die Beratungsstelle und die Meldestelle, beide Stellen arbeiten nach innen und nach außen in die jüdische Community hinein, aber auch nach außen. OFEC ist sehr viel unterwegs, auch mit Vermittlungsangeboten, mit Fachberatung für Institutionen, wo sich antisemitische Vorfälle ereignen. Und ich denke, dass dies auch dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Relevanz von Antisemitismus in der breiten Gesellschaft zu erhöhen, grundsätzlich. Was einige auch sagen, aha, wenn es euch gibt, dann gibt es wahrscheinlich Bedarf. Und das hängt damit zusammen, dass für viele Menschen, die von Antisemitismus nicht betroffen sind, die Existenz von Antisemitismus abstrakt erscheint. Wir führen seit 2 Jahren eine Studie im Land Sachsen-Anhalt durch zum Thema Antisemitismus im Kontext Schule. Wir haben die Erhebung nach Erhebung abgeschlossen und sind damit beschäftigt, die Befunde zu verschriftlichen. Und auch hier sehen wir, dass die Wahrnehmung von Antisemitismus und der Umgang mit Antisemitismus in Bildungskontexten, in Bildungsinstitutionen dadurch erschwert ist, dass es vielen Menschen doch schwerfällt, die antisemitischen Ressentiments, Haltungen und Praktiken als real einzuschätzen. Wir führen das unter anderem auch auf den Bruch der Shoah zurück, auf das lange Beschweigen der Fortwirkung antisemitischer Überzeugung, antisemitischen Denkens, aber auch vielleicht führen wir darauf zurück, dass Antisemitismus in der postnationalsozialistischen Gesellschaft aus der Wahrnehmung, aus der Sicht von vielen einfach nicht sein darf. Und dementsprechend ist die Verbindung damit unterbrochen worden. Es sind so gekappte Verbindungen, die sich ganz, ganz schwer reanimieren lassen, wiederherstellen lassen. Die brauchen wir aber, damit auch jüdische Kinder sicher sein können in ihren Einrichtungen, dass Eltern sich nicht verstecken müssen, nicht entscheiden müssen, die Identität ihrer Kinder zu verstecken. Das alles gehört leider zur Normalität in Deutschland. Und wir brauchen aktive, engagierte, solidarische Erwachsene, die sich dafür entscheiden, auch proaktiv und intrinsisch entscheiden, Antisemitismus als aktuelles, gegenwartsrelevantes Gewaltverhältnis zu verstehen und auch etwas dagegen zu tun. Und da braucht es neben dem Engagement, was natürlich sehr wichtig ist, und der Bereitschaft, das zu sehen, auch eine gewisse Kompetenz. Und damit ist AUFIG auch beschäftigt, diese Kompetenz zu erweitern, soweit es geht. Und in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum, das Sie genannt haben, und auch mit anderen Organisationen wie die Landeszentrale für politische Bildung und andere Stellen, da einfach genau Angebote zu kreieren und dieses Bewusstsein zu schärfen.